Ja, hier ist wieder Radio von Unge mit unserer monatlichen Sendung. Wir senden aus dem Studio des Freien Lokalrundfunks Köln. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Bürgergeld und den Auseinandersetzungen, die es um die Höhe und die Ausgestaltung des Bürgergelds gibt. Zu Gast hier im Studio ist heute Martina. Hallo Martina.
Hallo Gerhard.
Ja, Martina, eigentlich schon seit Einführung des Bürgergelds gab es ja heftige Auseinandersetzungen, sowohl über die Höhe als auch über die Ausgestaltung des Bürgergelds.
Ja, was soll ich dazu hören? Das ist durchaus richtig. Und die Richtung, in die es geht, ist ja dann eher den Schmarotzerinnen und Schmarotzern doch mal ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen, wenn ich das mal so salopp formulieren darf.
Ja, es gab natürlich Stimmen der Sozialverbände, die gesagt haben, also die Höhe des Bürgergelds, also eine Erhöhung um 50 Euro, die im Vergleich jetzt das Bürgergeld höher war als vorher Hartz IV, die reicht bei Weitem nicht. Also existenzsichernd aus Sicht der Sozialverbände wären also 700 Euro gewesen. Davon sind wir nach wie vor bei 560 Euro weit entfernt.
Auch das ist richtig.
Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat die Diskussion jetzt über das Bürgergeld ja eigentlich erst vor ein paar Monaten, als ein sogenannter Inflationsausgleich beim Bürgergeld zur Debatte stand. Also das Bürgergeld wurde erhöht um 60 Euro zu Jahresbeginn. Martina, denkst du, das war wirklich ein Inflationsausgleich?
Darüber streiten sich die Leute. Ich denke, ob es nun ein angemessener Inflationsausgleich ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt sein. Es ist in jedem Fall nicht das, was so oft in den Medien und von gewissen Kreisen thematisiert wird. So eine Art, ich nenne es jetzt mal Verwöhn- und Luxus-Opulus.
Ja, 60 Euro war es. Also denke ich mal, angesichts der Inflationswert bei Weitem kein Inflationsausgleich ist. Denn Bürgergeldempfänger müssen einen Großteil ihres Gelds eben für Lebensmittel ausgeben. Und die Inflationsraten bei Lebensmitteln sind extrem hoch. Es wurde aber immer von rechten Kreisen behauptet, also eine Erhöhung um 60 Euro, das sei vollkommen unverhältnismäßig, zumal angesichts der Tatsache, dass ja ziemlich zeitgleich der Mindestlohn nur, ich glaube, um 40 Pfennig erhöht wurde, was natürlich schon Fragen aufwirft, denke ich.
Ja, es heizt so ziemlich gut die Stimmung aus. Also auch Gruppen, die jetzt nicht sonderlich privilegiert, sondern eher in prekären Verhältnissen leben, gegeneinander auszuspielen. Die vom Mindestlohn sich über Wasser halten müssen, die in Minijobs unterwegs sind, gegen die, wie gesagt, die vermeintlich schmarotzend unterwegs sind. Also es ist ja auch nichts Neues, so Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und das nicht nur von rechten Kreisen, sondern von Arbeitgeberkreisen, ebenso von Kreisen, die im neoliberalen Spektrum der Wirtschaft unterwegs sind.
Ja, also dieses Bild vom sogenannten Sozialschmarotzer, dem es viel zu gut geht. Also denke ich mal, da wird teilweise mit total unrealistischen Zahlen operiert, was denn angeblich Bürgergeldempfänger zur Verfügung haben. Wie ist denn die Situation? Was haben die Leute denn tatsächlich zum Leben zur Verfügung?
Welchen Vergleich meinst du denn da jetzt genau?
Naja, es wird teilweise Zahlen herangezogen, eine Familie mit mehreren Kindern, die dann auf über 2000 Euro im Monat kommt.
Fürs Nichtstun, ne?
Fürs Nichtstun, ja, angeblich. Und das wird dann verglichen mit einem alleinstehenden Arbeiter, der jetzt zum Mindestlohn arbeitet. Und ich finde, da wird einfach Äpfel mit Birnen verglichen.
Naja, du spielst dann auf dieses Lohnabstandsgesetz hinaus. Dieses Lohnabstandsgesetz ist ja bei anderen Rechenbeispielen durchaus gegeben, aber diese Vergleiche, die dann gezogen werden, X arbeitet für so und so viel in der Stunde und Y, Klammer auf, Schmarotzer, Klammer zu, kriegt's fürs Nichtstun. Ich denke, dann ist die Frage, es geht in die andere Richtung, dass dann der Mindestlohn viel zu gering angesetzt ist und dass die Tarife auch erhöht werden müssen. Da sind ja im Moment auch genügend Proteste auf der Straße, zum Beispiel die Gewerkschaft von den Bahnfahrern.
GDL, die Gewerkschaft. Ja, genau. Ja, aber das ist auch so ein typisches Beispiel. Da werden jetzt Geringverdiener mit Arbeitslosen verglichen. Also irgendwie Leute, die sowieso auf der ökonomischen Ebene unten sind, Aber das durchzieht diese Gesellschaft eben. Also es ist ähnlich, weil du die Bahn angesprochen hast. Da wird darüber gesprochen, ob das finanzierbar sei. Zur gleichen Zeit, als diese Tarifverhandlungen laufen, hat der Bahnvorstand, aber das sind eine Handvoll Leute, Millionenboni ausgezahlt. Geschlossen, ja. Also da dieses Sozialneid, nenne ich es jetzt mal, die Leute blicken immer nur auf die, die in etwa auf dem gleichen Level sind. Hat der eine einen Euro mehr oder einen Euro weniger?
Ja gut, aber das ist ja auch nichts Neues, ne? Zwiespalt zu stiften.
Aber dass Aufsichtsratsvorsitzende, die zweimal im Jahr zum Kaffeetrinken zusammenkommen, Millionengehälter einschieben, da hat offensichtlich kaum jemand ein Problem damit.
Ist leider so.
Ja, Martina, nach der nächsten Musik sollten wir uns jetzt vielleicht mal drüber unterhalten, welche Pläne es denn jetzt im Detail gibt.
Ihr Schönen, ihr Edlen, ihr immer Gerechten, ihr feiert euch selber voll Leidenschaft, aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten, auch die schlafende Armut, auch die Armut hat Kraft.
Ja, Martina, wir haben jetzt so allgemein gesprochen über die Auseinandersetzungen, die geführt werden, aber was ist denn jetzt im Detail geplant? Also was haben jetzt einzelne Parteien oder einzelne Gruppen, was haben die für Vorstellungen, was sich beim Bürgergeld ändern soll?
Ja, unter anderem, soweit ich da informiert bin, für Verweigerer, Totalverweigerer, was auch immer das sein mag. Das öffnet der Fantasie ja auch die Türen und Tore. Da ist geplant, dass eine zweimonatige Sperre kommen soll, wobei Miete übernommen wird. Ich weiß nicht, ob dann auch Krankenkasse übernommen wird. Und der Rest dann, weiß ich nicht, über Lebensmittelgutscheine, wie auch immer. Das ist die eine Sache. Das soll ja ab Februar greifen. Und eine Organisation, die da mit einem skeptischen Blick drauf guckt, sagt, es würden da wohl Dinge ins Haus stehen, die weit heftiger sind als zu dem Zeitpunkt, als Hartz IV eingeführt wurde.
Ja, ich habe also bisher nur die 2-Monats-Sperre mitbekommen, aber ich habe noch nichts gehört, dass es dann irgendwas geben sollte, auch keine Lebensmittelgutscheine. Die Frage stellt sich natürlich schon, wovon sollen die Leute dann leben? Als Alternativen betteln oder klauen?
Ja, wir haben doch noch die wunderbaren Tafeln.
Ah ja, aber die sind doch hoffnungslos überfordert, weil sie ohnehin das ganze System, das Boot, das schon mehrere Löcher hat, irgendwie versuchen, ja, mit ein bisschen Kaugummi wieder dicht zu kriegen, statt das Boot mal grundsätzlich zu reparieren. Aber es gibt ja auch noch weitergehende Vorschläge als diese 2-Monats-Sperre.
Ja, was habe ich gelesen? Die CSU plant, wer einmal aus dem System draußen ist, soll draußen bleiben. Und wer rausgekegelt ist, sind halt auch diese sogenannten Totalverweigerer. Ja, das sind so die Pläne und die Gedanken, die die CSU dazu hat.
Und dann gibt es ja noch Leute mit einem unaussprechlichen Namen, die haben ja noch andere Vorstellungen. Also die wollen grundsätzlich auf Lebensmittelgutscheine umstellen und wollen natürlich auch einen Arbeitsdienst einführen. Ich meine, das hat sich ja historisch schon bewährt. Also Autobahnbau, Reichsarbeitsdienst, können wir doch wieder machen. Es greift man doch Ideen unserer Vorbilder wieder auf.
Ein bisschen heftig jetzt, oder?
Ja, aber die Stimmung ist so und ich frage mich natürlich schon auch, ja, warum lassen das die Leute mit sich machen? Warum gibt es so wenig Gegenwehr dagegen? Also das finde ich schon erstaunlich.
Ja, ich denke, es hat auch unter anderem damit zu tun, dass es auch sehr mit Schamhaftigkeit behaftet ist, ne? Oder so durch einen Gedanken versagt zu haben und dann auf dieses sogenannte Bürgergeld angewiesen zu sein. Und in einer Arbeitsgesellschaft, wie wir sie haben, passt das einfach nicht ins Bild.
Ja, ich finde, Armut ist eine Schande
für Gesellschaft.
Für die Gesellschaft, ja. Und dagegen persönlichen Reichtum oder extremen Reichtum, dem finde ich, der ist einfach unanständig. Also, wenn sich Leute hinstellen, ich möchte jetzt hier in der Sendung keinen Namen erwähnen, die mehrfache Mietshausbesitzer sind, mehrfache Millionäre, natürlich nicht hart erarbeitet. Der Mensch war vorher kein Tellerwäscher, der hat die Sachen einfach geerbt. Und sich dann hinstellen und über die Sozialschmarotzer herziehen und das in einem politischen Amt, dann finde ich das schon einen ziemlich miesen Stil, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Das Unrecht hat heute in feineren Kleidern und tötet leise per Unterschrift. Es ist umgeben von höflichen Neidern und wandelt die goldenen Worte in Gift.
Eine Sache, die mir in dem Zusammenhang auch noch so durch den Kopf geht, überhaupt, um nochmal kurz auf die Tafeln zurückzukommen. Es ist eigentlich schon ein Unding in einem relativ reichen Land, dass sich sowas wie eine Tafel mittlerweile als festes Instrument etabliert hat, um Armut entgegenzuwirken.
Ja, ich merke es ja auch in den Supermärkten beim Einkaufen. Früher waren es wirklich Leute wie ich, die auf reduzierte Ware geguckt haben, wo ist was 30% reduziert. Heute habe ich den Eindruck, es ist fast mehr als die Hälfte in den Supermärkten, die guckt, ob irgendwas reduziert ist, weil die normalen Preise einfach kaum noch bezahlbar sind. Also ich war im Supermarkt und ich muss als Mensch in der Grundsicherung den Großteil meines Geldes für Lebensmittel ausgeben. Und ich sage mal ganz deutlich, also ein Blumenkohl für 4 €, den finde ich schon extrem teuer. Also kann ich mir nicht ständig leisten.
Ja, da bist du nicht alleine. Auch die Leute, die im Erwerbsprozess sind, schauen danach. Also die Sache, die sich da so verschiebt vom Mittelstand, der ja armutsbedroht ist, vielleicht zu weit gegriffen, aber wo sich einfach so die berühmt-berüchtigte Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und auch andere Kreise betroffen sind.
Der Kaufpreis der Freiheit ist wie immer das Geld. Die es haben, werden es sicher nicht teilen. Das gierigste Tier plündert die Welt mit barmherzigen Gesten und blutigen Beilen.
Eine Sache, die mir dabei noch so wichtig ist, für die, die protestwählend unterwegs sind und vielleicht auch in dem sogenannten Bürgergeld hängen oder befürchten, da zu landen, sollten sich denn doch mal das Parteiprogramm dieser einen Partei genauer zu Gemüte führen. Denn dann würde klar, dass Sie mit Sicherheit, wenn Sie da Ihr Kreuzchen hinmachen, keine Gewinner davon sein würden und auch keine Gewinnerinnen.
Es lohnt sich insgesamt hinzugucken, was die Leute so niedergeschrieben haben. Nicht nur bei den ganz Rechtsaußen, sondern auch bei anderen Parteien lohnt sich schon zu gucken, was die so von sich geben. Ein Punkt wäre mir noch wichtig, weil wir sprechen jetzt immer vom 560 € Bürgergeld. Und viele Leute denken ja, die kriegen ja alles bezahlt vom Staat. Ganz so ist es nicht. Also als Bürgergeldempfänger musst du immer noch Strom bezahlen, du musst immer noch Telefon selbst bezahlen. Wenn du irgendwelche Versicherungen oder sonst was zu laufen hast, musst du auch noch bezahlen. Also es ist nicht so, dass die 560 € jetzt komplett zum Leben bleiben würden.
Öffentliche Verkehrsmittel.
Das, genau.
Ja. Aber so eine Sache, lass uns doch da noch drüber reden, dieses, ich nenne es jetzt mal, auf Stimmenfang sein und dann Wähler und Wählerinnen zurückholen wollen und was sich da so einzelne Parteien so an Ranking so liefern, also so in die Richtung rechts überholen wollen.
Also ein Wettlauf der Schäbigkeiten.
Ein Wettlauf der Schäbigkeiten, lass uns so formulieren.
Ja, Martina, nach der nächsten Musik würde ich mich gern mit dir drüber unterhalten, wie man was verändern kann. Wir haben jetzt bisher beklagt, wie die Situation ist, aber es muss doch ein bisschen Hoffnung geben. Aber erst mal Musik.
Es werden die Krüppel, die Bettler, die Alten, es werden die, die ihr fortwerft wie Dreck, plötzlich erscheinen in eurer kalten Welt aus Bilanzen, Konto und Scheck. Sie kommen aus ihren Löchern wie Ratten, die Blicke voll Elend und Hilflosigkeit, da klettert die Angst über eure Krawatten, bis ihr nach Schutz oder Sicherheit schreit.
Martina, wir haben jetzt drüber gesprochen, wie schlimm die Situation ist und ja, wie sich die Parteien teilweise gegenseitig rechts überholen wollen.
Sozialfeindlich überholen wollen.
So, genau. Aber es muss doch irgendeine Hoffnung geben. Was stellst du dir vor, wie man das Ganze wieder in eine andere Richtung bringen könnte, wie es wieder mal einen positiven Ausblick geben könnte. Soziale Verbesserungen. Also ich bin ja aufgewachsen in der Zeit, da hieß Reform eigentlich immer Verbesserung oder meistens. Heute, wenn ich das Wort Reform höre, dann denke ich mir, oh Gott, was kommt denn jetzt schon wieder für die Scheiße?
Naja, dem Ganzen einen Gegenpart zu setzen. Wir sind ja hier in Köln und da möchte ich da noch mal ein bisschen auf die Tradition von Köln zurückblicken und da fällt mir die Sozialistische Selbsthilfe Köln ein, die ja gesagt haben, ja klar, wir leben in einem kapitalistischen System, aber wir schaffen so eine Art Selbstermächtigung, Selbsthilfe und dann mit wenigen Mitteln doch geschafft haben, dass 20, 40, 60 Leute durch ihre Hände Arbeit in Selbstverwaltung sich eine Existenz geschaffen haben.
Ja, es gibt ja den SSK und es gibt aber auch den SSM, der sitzt in Mülheim. Mir fällt aber auch nur ein, Erwerbsloseninitiativen. Also dass Betroffene das nicht als individuelles Schicksal empfinden, sondern sich zusammenschließen und gemeinsam versuchen, sich zu wehren. In Köln fällt mir da spontan die KEA ein, Kölner Erwerbslose in Aktion. Einerseits eine politische Gruppe, die sich als Erwerbslose zusammengeschlossen hat. Andererseits machen sie auch Beratungstermine für andere Betroffene. Ich habe bloß leider den Eindruck, dass viele da ja nur hingehen zu den KEAs, wenn es ein unmittelbares Problem gibt und da eine Rechtsberatung wollen. Aber eigentlich müssten solche Vereine, solche Erwerbsloseninitiativen, die müssten einfach stärker werden, und damit sie auch politisch mal durch Demonstration oder sonstige Aktion Aufmerksamkeit erregen können.
Da gebe ich dir völlig recht, aber ich weiß ja nicht, wie groß die Gruppen so im Einzelnen sind. Das ist ja schon mal gut, dass es Chaos und Co. gibt, dass die meisten dann hinkommen, wenn was angebrannt ist und eine akute Situation da ist. Wie gesagt, ich denke, es hat auch sehr viel mit so einem sich dafür schämen zu tun. Es hat damit zu tun, zu gucken, aus der Situation rauszukommen und vielleicht doch schäbige Jobs anzunehmen. Wie auch immer. Ja, aber dennoch gebe ich dir insofern recht, da kommt vielleicht jetzt auch was, weil wenn das ab Februar greifen sollte, ich das eben schon erwähnt, das, was da ins Haus steht, das ist heftiger, als Hartz IV eingeführt wurde.
Ja, Hartz IV eingeführt ist ein gutes Stichwort, weil mir fällt ein, als Hartz IV eingeführt wurde, da gab es immerhin ziemlich lange Zeit, also über Wochen, Demonstrationen, gar nicht so kleine Demonstrationen, also schon mit ein paar tausend Leuten. Und eigentlich wäre es an der Zeit, sowas wiederzumachen.
Ja, es ist spannend zu sehen, wie das denn werden wird bei der gesamten Gemengelage, die wir im Moment so erleben. Aber vielleicht kommt da ja was.
Wir können sie wie immer zertreten, zerschlagen in die hintersten Ecken, drängen wie Vieh. Zwischen Gewalt und verzweifelten Klagen wird ihre Zahl so groß wie noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Aber kaum wird es dunkel, sperrt ihr euch ein und vergesst, dass draußen der Hunger schreit. Es könnten Millionen Schreiende sein, eure Fenster verschlucken Geräusche aus Leid.
Eins wäre mir noch ganz wichtig. Jetzt gibt es ja Demonstrationen gegen rechts. Und ja. Ich finde aber, wir sollten nicht vergessen, wie das historisch war. Rechte, egal in welchen Parteien sie organisiert sind oder in Gruppen, sie haben immer zwei Punkte. Sie sind gegen Ausländer und sie sind gegen Arme. Ich möchte nicht wieder in so eine Situation kommen, dass wir differenzieren. Also wenn es gegen Flüchtlinge ist, sehr wichtig, gehen wir auf die Straße. Wenn es gegen die Armen gibt, rührt kein Schwein irgendwie am Finger. Das möchte ich nicht mehr erleben. Ich habe es erlebt, weil ich mich beschäftigt habe mit der Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Das war ja auch ein mühseliger und ein ziemlich erbärmlicher Weg. Also anfangs wurde natürlich zunächst nur der Holocaust aufgearbeitet. Dann erst viel, viel, viel später kamen andere Opfergruppen dazu. Schwule und Lesben, Sinti und Roma. Und ganz, ganz zum Schluss kamen dann die sogenannten Asozialen. Ich möchte nicht, dass wir historische Fehler wiederholen. Deshalb, wenn wir gegen rechte Politik, dann müssen wir gegen alle Aspekte rechter Politik auf die Straße gehen.
Stimme ich dir zu.
Ihr Reichen, ihr Schönen, ihr immer gerecht. feiert euch selber voll Leidenschaft, aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten, auf die schlafende Armut, auf die Armut. Habt Kraft! Kraft! Kraft!
Ja, Martina, wir sind so ziemlich am Ende unserer Zeit. Aber ein paar Adressen wollen wir unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben. Also man kann uns eine E-Mail schreiben, und zwar autonomes-gasprojekt@reisab.net. Ja, wir haben jetzt noch eine E-Mail-Adresse, und zwar radio@netkolon.de.
Unsere Postadresse ist autonomes Knastprojekt, Elsassstraße 34 in 50677 Köln.
Ja, Martina, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du hier im Studio warst, und verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Mein Name ist übrigens Gerhard.
Tschö.
Tschö.